schauen, dass wir für unsere Patientinnen einen sicheren Raum schaffen, um schwanger zu werden, aber auch nach der Schwangerschaft, um Rebound, Auftreten eines Rebounds zu vermeiden auf einer Krankheitsaktivität, aber eben auch die Sorgen betreffend des ungeborenen Kindes und auch des Neugeborenen.
Das war die Stimme unseres heutigen Gastes, Frau Dr. Daniela Rau aus Ulm, mit der ich mich heute über das wichtige Thema Multiple Sklerose und Schwangerschaft unterhalten werde. Und damit begrüße ich Sie zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nervennahrung, dem Podcast von Neurologen für Neurologen. Mein Name ist Matthias Meurer, ich bin Chefarzt der Neurologischen Klinik am Klinikum Würzburg-Mitte und moderiere diesen Podcast zu spannenden und aktuellen Themen in der klinischen Neurologie. Multiple Sklerose und Kinderwunsch ist sicherlich eines der interessantesten und spannendsten Themen, die wir in den letzten Jahren auch in diesem wichtigen Krankheitsbild behandelt und begriffen haben. Vorwiegend erkranken ja Frauen an Multiple Sklerose, junge Frauen, Frauen im Kinderwunschalter. Und hier kommen wahnsinnig viele Fragen auf. Und diese Fragen sind teilweise praktischer Natur, teilweise aber auch allgemeiner Natur zur Schwangerschaft und Stillzeit. Und da ist es wunderbar, dass ich heute einen ganz kompetenten Ansprechpartner für dieses Thema habe. Daniela Rau ist niedergelassene Fachärztin in Ulm, betreibt hier eine eigene große Neurologiepraxis, sieht viele, viele Patienten, berät viele Patientinnen zum Thema Schwangerschaft und Multiple Sklerose. Und von daher ist es mir eine Freude, Sie heute begrüßen zu dürfen. Ja, hallo Daniela. Schön, dass du heute mein Gast bist.
Hallo Matthias, schön hier zu sein.
Ja, wir wollen uns ja heute im Interview über die Therapieoptionen bei Frauen mit Kinderwunsch und Multiple Sklerose unterhalten. Und ich würde dich eigentlich ganz offen fragen, ist das denn heutzutage noch ein Problem, Kinder zu kriegen mit Multiple Sklerose?
Also muss ganz klar sagen, nein. Heutzutage stellt es ein, ich sag mal, deutlich weniger problemhaftes Vorgehen da, wie das vielleicht noch vor 15 oder 20 Jahren diskutiert wird. Wir sind da als Neurologen heute sehr tiefenentspannt. Und ich denke, das müssen wir auch unseren Patientinnen so vermitteln. Weil was man schon immer noch ja im klinischen Alltag so den Eindruck hat, dass die Patientinnen einfach unglaublich viele Sorgen haben. Ne? Also wenn es um Thema Schwangerschaft geht, Thema Sicherheit des ungeborenen Kindes, aber auch die eigene Sicherheit. Was passiert dann mit der MS? Wie verhält sich das? Kann ich denn normal das Kind auf die Welt bringen, kann ich stillen, wie sicher bin ich auch in dieser Zeit. Da sind so viele Unsicherheiten noch da. Und man muss natürlich auch sagen, die Patienten sind untereinander sehr viel besser vernetzt, wie das früher noch war. Und da muss man dann manchmal auch intervenieren. Und ich glaube, das ist so der große Job auch von uns Neurologen und Neurologinnen, da wirklich proaktiv das Thema anzusprechen.
Also das heißt, kein Problem medizinisch, aber viel, viel, viel Fragebedarf.
Exakt, im Prinzip. Genau, ja.
Jetzt ist es ja so, viele Frauen, wenn das Thema Schwangerschaft aufkommt, sind ja, was Medikamente anbetrifft, sehr, sehr zurückhaltend. Aber wir haben natürlich bei der MS die Situation, dass natürlich eine Medikation bei den meisten doch sehr sinnvoll ist. Wie gehst du denn damit um?
Also ich finde, für mich gilt immer das ganz große Credo, wenn ich eine Dame im gebärfähigen Alter habe und das gebärfähige Alter endet nicht mit 30, sondern mittlerweile muss man einfach sagen, 45, da sind auch noch Damen, die einen Schwangerschafts- und Kinderwunsch haben, muss man einfach in diesem gebärfähigen Alter als Part des Neurologen oder der Neurologin immer dran denken, dass eine Schwangerschaft eintreten kann. Ich würde also von vornherein in diesem Alter schon eine Therapie wählen, angepasst an den MS-Verlauf, der mit einer potenziellen Schwangerschaft vereinbar ist. Weil meistens funktioniert das mit der Planung nicht. Und wenn man dann so akribisch plant, ist einfach der Druck bei den Patientinnen, aber auch den Partnern so hoch, dass das dann nicht funktioniert. Das heißt, wenn man dann eine Therapie wählen würde, die man vielleicht wegen Kontraindikation beenden würde, dann hat man so ein Fenster, wo man dann immer eine Unsicherheit hat, was passiert mit der Erkrankung in diesem Zeitverlauf. Deswegen würde ich propagieren, immer von Anfang an bei einer Patientin eine Therapie auszuwählen, wenn sie noch schwanger, potenziell schwanger werden kann oder möchte, die mit dem Eintreten einer Schwangerschaft vereinbar ist.
Dann fragen wir mal so, was ist denn nicht mit einer Schwangerschaft vereinbar im Moment, mit dem, was auf dem Markt ist? Also wärst du zurückhaltend in so einer Situation?
Ich denke mal, da müssen wir uns natürlich so ein bisschen an die Fachinformation, da können wir uns schon dementsprechend entlanghangeln. Und ich glaube, wir alle wissen, es ist natürlich ein Unterschied, von welcher Verlaufsform der Multiplen Sklerose ich jetzt spreche. Also habe ich eher so einen mild bis moderaten Verlauf oder habe ich einen hochaktiven Verlauf. Aber ich glaube, wir alle haben da primär mal so Therapiesubstanzen wie das Tariflunomid im Fokus, wo wir aufpassen müssen. Wir alle haben im Fokus die S1P-Modulatoren über das ganze Spektrum, wo wir einfach mit einem Absetzen und mit einem möglichen Rebound-Risiko dann umgehen müssen, beziehungsweise auch die Patientinnen, wo wir sehr zurückhaltend sein sollten. Wobei ich da natürlich dann sagen muss, da ist man manchmal auch die Zulassung im Jugendalter dann auch als kritisch zu werten, wenn man in diese Richtung geht, ja. Und dann natürlich bei den hochaktiven Substanzen muss man auch sagen, wir haben Präparate wie das Natalizumab, wo wir diese Situation haben, wo wir wissen, wenn wir das absetzen würden, dass wir dann in der Schwangerschaft auch mit massiven Rebounds zu kämpfen haben, wo wir wissen, da müssen wir zum Teil bis in die Schwangerschaft oder sollten wir hineinbehandeln, um so eine Risikominimierung zu haben. Und dann haben wir natürlich jetzt im Moment bei den hocheffektiven Substanzen die erfreuliche Situation bei dem Ocrelizumab, wo wir am Anfang noch in der Fachinformation diese 12 Monate Pause stellen hatten.
Vollkommen unpraktisch.
Ja, genau. Und wo sich jetzt zum Glück die Fachinformation so ein bisschen seit Januar in Richtung unserer Leitlinien entwickelt hat, nämlich wo wir jetzt das positive Votum haben, zu sagen, okay, 4 Monate sollte man noch verhüten. Aber wie gesagt, unsere Leitlinien sind da manchmal ein bisschen in Divergenz und ermöglichen uns da einfach bestimmte Freiräume in der Praxis.
Also schon klare Unterschiede bei den Medikamenten, die auf dem Markt sind, aber auch der klare Bedarf, dass man natürlich bei manchen Patienten auch weiter therapieren muss. Wie ist es denn? Du hattest ja die mildmoderate MS angesprochen, wenn jetzt so eine Patientengruppe auf dich zukommt und sagt, naja, ich möchte wirklich nichts haben, würdest du das akzeptieren, dann abzusetzen? Oder würdest du auch sagen, nee, letztlich sollte man auch da durch die Schwangerschaft durchtherapieren?
Also bei der mild- und moderaten Krankheitsgruppe, nenne ich es jetzt mal, die jetzt unter der Therapie vorneweg vor der Schwangerschaft stabil sind, 1 bis 2 Jahre, hätte ich überhaupt gar kein Problem zu sagen, wir stoppen das Ganze. Und vor allem dann, wenn der Schwangerschaftstest positiv ist. Das heißt, wir haben ja da Präparate wie zum Beispiel die Interferone oder Glatiramer-Acetat, wo wir auch wissen, da kann man wirklich die Therapie fortsetzen, bis der Schwangerschaftstest positiv ist. Ja, und da passiert nichts. Wir hätten rein theoretisch da sogar die Option, während der Schwangerschaft zu behandeln, aber in diesem Verlauf braucht man das nicht. Ich denke, es ist wichtig, dass man das den Patienten sagt, weil ja viele sagen, naja, wenn ich den positiven Schwangerschaftstest habe, dann bin ich ja schon schwanger und da kann man dann einfach wirklich nochmal ganz tiefenentspannt darauf hinverweisen und die Patientinnen sind dann auch tiefenentspannt. Dann haben wir eben Substanzen wie zum Beispiel das Dimethylfumarat, wo eine Therapie während der Schwangerschaft auch labelmäßig nicht zugelassen ist, wo wir dann agieren mit dem Stopp vor, also bei dem positiven Schwangerschaftstest, wenn der vorliegt. Also das heißt für mich mild bis moderate MS, da braucht man nicht therapieren in der Schwangerschaft bei einem stabilen Schwangerschaftsverlauf. Stopp mit Eintreten der Schwangerschaft und das auch klar so kommunizieren.
Aber bei Patientinnen mit hochaktiver MS, unter Umständen auch unter hochwirksamer Therapie, würde ich wahrscheinlich erwarten, dass du ganz anders agierst.
Genau. Also da muss man sich natürlich von vornherein schon Gedanken machen, was habe ich denn für eine Substanz? Ja? Sollte jetzt zum Beispiel eine Patientin mit einem hochaktiven MS-Verlauf oder praktisch jetzt unter einer Therapie mit einem aktiven MS-Verlauf und einem S1P-Modulator zu mir kommen und sich eine Meinung von mir einholen, dann würde ich mit dir ganz klar kommunizieren, dass wir vorher eventuell die Therapie erstmal switchen müssen, um eben praktisch diese Art von Wiederkehr der Krankheitsaktivität nicht dann zu haben, wenn sie gerade in der Schwangerschaftsplanung ist. Weil Cortison praktisch nach einer Empfängnis einzusetzen oder in einer geplanten Empfängnissituation, da ist hormonell so viel im Auge, kann auch beim gerade jetzt empfangenen Kind mehr oder weniger Probleme machen zwischen Blutung etc. Das würde ich auf keinen Fall riskieren. Das muss vorher geplant sein. Und dann auch bei den hochaktiven Substanzen wie zum Beispiel Natalizumab, da muss ganz klar ein Plan vorher gemacht werden, wie man agiert, wie man Intervalle zum Beispiel anpasst, auch in der Schwangerschaft. Das muss klar kommuniziert sein, da muss ein Safe Space für die Patientin da sein. Und eben bei den monoklonalen Antikörpern muss man auch nochmal klar kommunizieren. Wir haben da die unterschiedlichen Anti-CD20 monoklonalen Antikörper mit unterschiedlichen Informationen in der Fachinfo drin und dann natürlich mit unserer Leitlinie. Und das muss man ganz klar mit den Patientinnen absprechen. Okay, was liest man da? Wie macht man es? Und inwiefern sind die Daten da? Und wie verhalten wir uns? Da muss man aber natürlich sagen, bei den monoklonalen Anti-CD20-Antikörper haben wir als Neurologen, glaube ich, alle eine sehr entspanntere Grundhaltung, weil wir ja jetzt nicht mit einer Art von Rebound-Phänomen kämpfen, weil die Patientinnen an sich safe sind. Da geht es um die klare Kommunikation, bis zu welchem Zeitpunkt setzt man die Substanz ein und wie sind dann die Kontrollmechanismen in dem Rahmen.
Also das heißt vor allen Dingen bei den hochaktiven Patienten schon eigentlich im Vorfeld dran denken, dass die schwanger werden könnten und dann auch eine Therapie auswählen, die die Schwangerschaft letztlich stressfrei ermöglicht.
Definitiv.
Und da würdest du im Moment sagen, ist wahrscheinlich eine Therapie mit Anti-CD20-Antikörpern sehr vorteilhaft.
Meiner Meinung nach ja, weil, wie gesagt, das ist für mich eigentlich als behandelnde Neurologin, aber auf der anderen Seite auch als Patientin eine sehr entspannte Herangehensweise an der Schwangerschaft, weil man muss ja wirklich sagen, überhaupt die Empfängnis und dann das Eintreten der Schwangerschaft. Wir haben Schwangere bei uns auch in der Praxis 30 plus. Ne? Das hauptsächliche Alter sind so 35 Jahre. Erstdiagnose mit 30 zum Beispiel, dann erstmal einen stabilen Krankheitsverlauf, dann die Partnerschaft, die sich dann nochmal festigen muss. Und insofern sind die Patientinnen angewiesen, dass der Krankheitsverlauf stabil ist. Dann wieder mit der monoklonalen Anti-CD20-Antikörpertherapie eine super Option, auch bei den hochaktiven Patientinnen. Und da kann man dann sagen, okay, wir applizieren die Therapie, geben die Therapie und haben dann ein Zeitfenster, wo die Patientinnen auch erstmal das Schwangerwerden versuchen können und dann eben auch geht es um die ersten Monate, wo die Schwangerschaft sich festigen muss. Und da sind wir in einer sehr luxuriösen Situation, meiner Meinung nach.
Jetzt gibt es ja unterschiedliche Präparate. Sind da Unterschiede letztlich in der Handhabung?
Definitiv. Also das auf der einen Seite natürlich die Präparate, die wir kennen und auch schon längerem kennen, also das Ofatumumab, das Ocrelizumab, aber auch das Ublituximab, das jetzt ein neuer praktisch sich in die Riege eingereiht hat. Und da müssen wir natürlich die Patientin auch da abholen, was die Fachinformation sagt, was unsere Leitlinien sagen, was die Erfahrung sagt. Und da haben wir jetzt zum Beispiel, wie vorher schon erwähnt, diese glückliche Situation, dass beim Ocrelizumab sich diese 12 Monate von der Fachinformation jetzt seit Januar auf die 4 Monate reduziert haben. Und wie das auch so kommunizieren können. Beim Ofatumumab die Möglichkeit, bis zur bestätigten Schwangerschaft das anzuwenden. Das ist in der Fachinformation ein bisschen seltsam beschrieben. Ne, man könnte es weitergeben und so weiter. Ich glaube, da muss man klar mit der Patientin kommunizieren, was ist in ihrem individuellen Fall geplant. Und beim Ublituximab, wo die 4 Monate praktisch ähnlich wie beim Ocrelizumab in der Fachinformation erwähnt sind.
Ja, Daniela, welche Bedeutung hat denn Natalizumab noch im Kontext MS und Schwangerschaft?
Ja, und zwar kommt es da für mich drauf an, was für eine Patientin ich bei der Ersteinstellung vor mir habe. Also wenn ich eine Patientin vor mir habe, wo ich wirklich sehr aggressiven Verlauf der MS habe, die ich wirklich hochakut stabilisieren muss. Und ich glaube, das kennst du aus deiner klinischen Erfahrung auch, da greifen wir doch immer wieder gerne auch zum Natalizumab. Aber eben dann, wenn es um die Schwangerschaftsplanung geht, wirklich mit der klaren Struktur der Intervallverlängerung in Abhängigkeit vom Gewicht der Schwangeren und ganz klare Indikation, dass die Schwangere dann entbinden sollte in einer universitären Anbindung, wo die Anämie und die Thrombozytopenie beim Neugeborenen monitoriert werden muss, weil das Risiko ist ja doch bei 70%.
Guter Punkt, da würde ich nämlich ganz gerne nochmal einhaken, weil klar, es ist strategisch günstig, man hat gerade Patientinnen mit hochaktiver MS unter einer vernünftigen Prophylaxe, Beschutztherapie. Aber was sind die Nebenwirkungen? Das werden ja die Frauen definitiv fragen. Was erzählst du dann letztlich, wenn die Frage kommt? Was muss ich denn erwarten, wenn da irgendwie vielleicht doch eine Exposition auftritt und ist da Gefahr für Kind oder Mutter?
Ja, beim Natalizumab, da haben wir jetzt gar gestoppt, deswegen muss ich das als erstes wieder aufgreifen. Eben wirklich bis zu 70% das Risiko beim Neugeborenen, dass es eine Anämie und eine Thrombozytopenie hat. Das heißt, es muss monitoriert werden nach der Geburt. Und da muss dann natürlich auch die Schwangere monitoriert werden, weil wir da mit einem frühen Wiederbeginn der Medikation, da müssen wir ganz klar diskutieren, wann und zu welchem Zeitpunkt und ob die Patientin dann zum Beispiel einen Stillwunsch hat. Also da müssen wir ganz klar kommunizieren. Dann bei anderen Substanzen, wie zum Beispiel monoklonalen Anti-CD20-Antikörpern, sieht die ganze Situation anders aus, weil wir praktisch, und da gibt es eben die neuen Daten jetzt auch zu Ocrelizumab, die wir jetzt auf den Kongressen immer sehr rauf und runter diskutiert haben von der Sopranino-Studie, wo uns dann zeigen, dass wir im Moment eine Situation haben, wo wir wissen, dass in der Muttermilch gerade jetzt zum Beispiel das Ocrelizumab wirklich überhaupt nur vernachlässigbar nachweisbar ist und dann praktisch im Körper des Säuglings, also des Neugeborenen, eigentlich überhaupt nicht nachgewiesen werden konnte und auch seitens des Effektes, also einer B-Zell-Depletion, überhaupt keine Effekte gezeigt hat. Sodass wir gerade bei diesen Therapien mit den monoklonalen Antikörpern sehr sicher sind. Allerdings muss man eins berücksichtigen, bis zum Tag 15, Pi mal Daumen, da tritt, bis dahin ist nämlich das Kolostrum, wo in der Muttermilch die Antikörper an das Neugeborene weitergegeben werden, sollte so eine Therapie nicht erfolgen. Mhm. Und es steht auch ganz klar dann praktisch formuliert drin, dass bis das Kolostrum vorbei ist, eine monoklonale Antikörpertherapie mit Ocrelizumab, aber auch beim Ofatumumab steht das ganz klar so drin, nicht erfolgen sollte und erst im Folgeschritt.
Aber das heißt, was Stillen angeht, was ja für viele Frauen auch nach der Entbindung ein ganz, ganz wesentlicher Punkt ist, ist ja tatsächlich ganz wichtig, dass auch Kinder gestillt werden. Das ist jetzt auch möglich dann.
Genau, das ist jetzt möglich. Bisher war ja die Divergenz, ne, beim Ofatumumab stand es in der Fachinformation mehr oder weniger so erwähnt drin, dass es möglich ist, nachdem das Kolostrum vorbei, also aufgehört hat, muss man so sagen. Aber jetzt steht es beim Ocrelizumab eben genauso drin. Und das heißt, wir sind da bei beiden Substanzen auch gemäß der Fachinformation safe.
Also hat man eigentlich, muss man sagen, wenn man das Gesamtpaket sieht, mittlerweile doch für Frauen mit hochaktiver MS, die ja vorzugsweise auch gut geschützt sein sollten durch die Therapie, sowohl in der Schwangerschaft, auch in der Stillzeit, eigentlich letztlich ganz gute Optionen. Und ich glaube, das muss man den Kollegen auch so sagen, die sollte man auch ziehen. Ne?
Das sehe ich auch so definitiv, weil wir müssen schauen, dass wir für unsere Patientinnen einen sicheren Raum schaffen, um schwanger zu werden, aber auch nach der Schwangerschaft, um Auftreten als Rebound zu vermeiden, auch von der Krankheitsaktivität, aber eben auch die Sorgen betreffend des ungeborenen Kindes und auch des Neugeborenen. Das sind ja immer wieder auch Sorgen da, was passiert, mit einer wenn das Kind doch eine BZ-Depletion erleiden würde, dann auch in den ersten Lebensmonaten erleiden die Kinder da gehäufte Infekte. Und das konnte man in keinem der Studien nachweisen. Also da ist man safe.
Mhm. Und ich habe auch rausgehört, bei Frauen, die eher moderat erkrankt sind, da kann man durchaus auch die Schwangerschaft als Protektion für sich nehmen und gucken, dass da alles dann auch ohne Medikation eventuell über die Bühne geht. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich würde ganz gerne noch so ein paar allgemeine Fragen auch stellen. Ich meine, es kann ja in ungünstigen Fällen tatsächlich passieren, dass mal ein Schub in der Schwangerschaft auftritt. Du hattest ja schon angeschnitten. Sicher eine Katastrophe. Sollte man versuchen, definitiv zu verhindern. Aber wenn es passiert, hat man Möglichkeiten, dann zu behandeln?
Man hat definitiv Möglichkeiten zu behandeln. Cortison stellt eine Option dar. Mhm. Man muss sagen, nach neuesten Daten wäre es auch im ersten Triminon schon möglich. Allerdings bin ich da immer noch zurückhaltend. Ja, also da muss man dann sagen, ob man da vielleicht dann nicht doch lieber eine Immunadsorption oder Plasmapherese diskutiert, kommt davon, hängt davon ab, was für eine Schubsymptomatik vorliegt. Aber ja, definitiv gibt es Optionen auch der Schubbehandlung.
Mhm. Und wie klärst du so allgemein auf? Also was gibst du deinen Frauen noch mit, wie sie sich verhalten sollen? Vielleicht so ein paar grundsätzliche Tipps von Frau zu Frau.
So Take-Home-Messages. Also man muss ganz klar sagen, das, was die Patientinnen ohne oder beziehungsweise einfach gesunde Frauen tun sollten ohne MS, gilt auch für die MS-Patientin. Nicht rauchen, so wenig wie möglich Alkohol nach einer bestätigten Schwangerschaft, Stopp des Alkohols, Folsäure für ein Mikrogramm, dass man es wirklich supplementiert. Das Vitamin D sollte wirklich im Referenzbereich liegen, je nach Labor natürlich zu beurteilen. Und da sollte man schon 3 bis 4 Monate vorher, also bevor man überhaupt übt in die Schwangerschaftsplanung, wirklich das Ganze schon supplementieren. Eine ausgewogene Ernährung, dann natürlich einen ausgewogenen Schlaf und Wachzyklus dann einzuführen. Also die ganzen normalen Empfehlungen gelten auch. Und was auch noch ganz wichtig ist, es ist eine normale Geburt möglich. Also es ist nicht hier der Trend dazu oder der Zwang zur Entbindung per Kaiserschnitt.
Ja, das ist vielleicht nochmal ganz wichtig. Ne? Ich höre auch immer noch in meiner Praxis, dass Anästhesisten irgendwie Probleme mit der Spinalanästhesie haben. Kannst du dazu nochmal ein Wort verlieren?
Also es stellt medizinisch gesehen keinerlei Problem dar, aber man muss es mit der Patientin natürlich diskutieren. Wenn jetzt eine Patientin spinale Schubsymptomatik hatte und dann vielleicht in eine Art von Unruhe oder Panikreaktion verfällt, weil dann eventuell dementsprechend Symptome für sie in dem Moment auftreten könnten, das sollte man vorher thematisieren, aber medizinisch eine Kontraindikation besteht dafür.
Also die PDA ist absolut kein Problem zur Schmerzbehandlung. Jetzt ist ja auch häufig noch das Thema Kinderwunschbehandlung, ne? Das ist ja auch so ein Thema, was immer häufiger wird. Und da hört man ja auch teilweise Ergebnisse, die gerade bei MS-Patientinnen nicht so positiv sind. Kannst du das vielleicht nochmal kommentieren,
also
wie da der Stand ist?
Ja? Gebe ich dir vollkommen recht, das nimmt zu, Kinderwunschbehandlung, weil unsere Patientinnen mit Erstpaare auch älter werden und da Probleme also bestehen können. Und da gibt es auch neue Daten von Frankreich. Die Kollegen haben so knapp 300 Schwangerschaften untersucht, wo wirklich eine In-vitro-Fertilisation mehr oder weniger vorher geplant wurde. Und das wurde mit dem großen Agonisten- und Antagonistenprotokoll durchgeführt. Und da gab es insbesondere dann, wenn Patientinnen ihre ganz normale Prophylaxe beibehalten haben, kein erhöhtes Schubrisiko. Das heißt, die Patientinnen waren safe. Und daher kann man wirklich den Patientinnen sagen, wenn die Prophylaxe, die wir vorher besprochen haben, jetzt nicht aufgrund einer In-vitro-Fertilisation ohne Rücksprache abgesetzt wird oder verändert wird, sondern beibehalten gehalten wird, haben wir kein erhöhtes Schubrisiko während der Planung, weder unter oder ohne die Hormonstimulation. Und das spricht nichts dagegen, dass man das so führt.
Also kann man auch da ein bisschen Angst nehmen und beruhigen. Mhm. Jetzt lass mich noch eine grundsätzliche Frage stellen, weil ich das auch manchmal höre, dass auch Kollegen in der Neurologie sagen, ja, was interessiert mich das Thema? Klar, der Neurologe hat natürlich auch noch viele andere Krankheitsbilder, wo jetzt Kinderwunsch nicht so eine große Rolle spielt. Wer ist denn der verantwortlich für diese ganze Aufklärung und auch Information von Frauen mit Multipler Sklerose und Kinderwunsch? Kann man das delegieren? Sollte man das delegieren? Oder ist es eigentlich unsere, ist jetzt sehr suggestiv die Frage, ne?
Aber also ich glaube, meiner Meinung nach ist es die Aufgabe dessen, der oder die die Patientin führt. Nicht des Gynäkologen oder der Gynäkologin, sondern wir sind die primären Ansprechpartner. Das sind junge Patientinnen und auch Patienten. Es kann ja auch sein, wir haben einen Mann vor uns, wo sich da nochmal eine Meinung abholt. Weil wir sehen die Patientinnen und Patienten nach der Diagnosestellung für 30, 40, vielleicht sogar 50 Jahre. Das heißt, wir sind die Begleiter und viele von unseren Patientinnen haben nicht mal einen Hausarzt. Das heißt, wir sind die primären Ansprechpartner und somit müssen auch wir, denn wir müssen auch die Therapie dementsprechend eventuell dann anpassen, von vornherein als Erstkontakt mit diesem Thema uns proaktiv mit unseren Patientinnen auseinandersetzen. Also das ist, glaube ich, zu 100% mit in unserer Verantwortung.
Also klares Plädoyer, dass sich der Neurologe da eigentlich für engagieren sollte und auskennen sollte. Und ich denke, damit haben wir einen super Beitrag heute geleistet. Daniela, vielen, vielen Dank für die ganz fachkompetente Auskunft über MS und Schwangerschaft. War wirklich ein Vergnügen, mit dir zu sprechen darüber.
Lieben Dank, dem Matthias, wie immer gerne.
Und damit wären wir wieder am Ende unseres Podcasts Nervennahrung, dem Infopodcast von Neurologen für Neurologen. Wenn Ihnen, euch, diese Folge gefallen hat, dann empfehlt uns bitte weiter. Diese und weitere Folgen rund um die Themen der Neurologie findet ihr auf den gängigen Podcast-Portalen. Mein Name ist Matthias Meurer und ich wünsche euch eine gute Woche. Bis dahin.